Paulina Stuhlin. In Echtzeit. Teil 77. 2021. 6.11. Zitat von Terence McKenna. A delusion of grandeur is when you're a hell of a lot happier than other people think you should be. 12.11. Hannah bei ihrem Umzug innerhalb des Bauwagenplatzes geholfen, indem ich Erde weggeschaufelt habe, um den Boden vor ihrem Wagen zu ebnen. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Lust dazu. Und das ging mir auch irgendwie gegen den Strich, dass sie einen Haufen Leute für unbezahlte, anstrengende Arbeit mobilisierte, nur um 50 Meter näher an den Wagen ihres Freundes zu ziehen. Doch ich gab mein Bestes, mir immer wieder zu sagen, dass es völlig egal ist, was ich davon halte. Und ich einfach die Gelegenheit wahrnehmen sollte, meine Freundin bei einer Entscheidung zu unterstützen, die sie zuträglich für ihr persönliches Glück erachtet. Keine Fragen stellen, einfach machen. Es klappte so lala. Die Primitivität der Werkzeuge brachte mich auf die Palme. Ich konnte einfach nicht die Vorstellung abschütteln, dass ein kleiner Bagger in 10 Minuten dieselbe Menge Erde abgetragen hätte, wie ich in 1,5 Stunden, nachdem ich klatschnass geschwitzt war, meine Hände wehtaten und mein Rücken für den Rest des Abends schmerzen sollte. Ich steigerte mich in eine Rage gegen das ganze Konzept Bauwagenplatz mit seiner zum Himmel schreienden Ineffizienz. Zum Glück war Matthias auch da und federte meinen Zorn mit seinem munteren Wesen ab. Er ist dahingehend so ganz anders als ich, viel großzügiger und toleranter. Ach, ich würde sowas so gerne machen. Mich schlicht und ergreifend darüber freuen, einer Freundin eine Freude bereiten zu können, ohne innerlich empörte Tiraden darüber abzuspulen, welch Großtat jede einzelne gespendete Minute meiner kostbaren Zeit ist und dass sie bitteschön vor Dankbarkeit dafür auf die Knie fallen sollte. Danach noch ein nettes Beisammensitzen der Helfer bei Kaffee und Tee, währenddem ich bei einem Gespräch zwischen zwei Schreinern das Wort Materialehrlichkeit aufgeschnappt habe, das mich an die Einrichtung des Hotelzimmers in Hamburg erinnerte, die sich nämlich genau durch eine Abwesenheit davon ausgezeichnet hat, indem sie versuchte, billiges Plastik hinter Fake-Holzfurnieren zu verstecken. Materialverlogenheit. 19.11. Die vierte Corona-Welle tobt. Neuinfektionen gehen durch die Decke, Krankenhäuser stoßen an ihre Belastbarkeitsgrenzen. Genauso wie es WissenschaftlerInnen in den letzten Monaten vorausgesagt haben, während kostenlose Tests abgeschafft und Impfcenter geschlossen wurden. Der Chef des Robert-Koch-Instituts warnte heute Morgen, dass uns ein sehr schlimmes Weihnachtsfest bevorstehe. Seit gestern zumindest endlich das Einverständnis der Ständigen Impfkommission, dass auch unter 70-Jährige Anrecht auf eine dritte Impfung haben, was mich dazu veranlasste, heute Morgen zum einzig verbliebenen Impfzentrum zu fahren. Ich war schon darauf gefasst, länger zu warten, doch die Schlange aus ca. 80 Menschen übertraf dann doch meine pessimistischsten Erwartungen. Ich stellte mich an, in der Hoffnung, dass die Vorgänge so weit optimiert waren, dass es nicht länger als eine Stunde stehens in der Kälte brauchen würde, bis ich drankäme. Doch nach 15 Minuten, in denen die Menge der Wartenden um etwa 12 Leute wuchs und nur um 5 weniger wurde, warf ich das Handtuch und machte mich stattdessen zu einem Waldspaziergang durch die Novemberfinsternis auf. Ich merkte, wie nötig ich es hatte, die vielen Gedanken, die mir durch den Kopf schwirrten, beim Laufen durchzukauen, und so machte ich mir kein Hörbuch an und ließ die Eindrücke der letzten Zeit aufmerksam Revue passieren, die wohl auch deswegen so aufdringlich in mir herumspukten, weil ich aufgrund der vielen Comicarbeit kaum mehr Zeit zum Tagebuchschreiben finde. Die gestrige Begegnung mit Hannah bei ihrem Richtfest klang nach. Einerseits die lustige und unkomplizierte Wärme zwischen uns, aber auch Vorwürfe gegen sie, dass sie immer wieder durch kleine Nebensätze Distanz zwischen uns aufrechterhält, indem sie zum Beispiel betonte, dass sie durch das Hören von »In Echtzeit« immer wieder feststellt, wie verschieden wir beide seien. Oder als sie an einer anderen Stelle meinte, dass sie mich früher gut gekannt habe und sich unsicher sei, ob das immer noch zutreffe. Ich hätte sie am liebsten geschüttelt und gesagt, hör doch mal auf mit dem Scheiß und lass uns einfach Freundinnen sein. Es ehrte mich indes enorm zu hören, dass sie weiterhin jede Woche meinen Podcast hört, manche Episoden sogar mehrfach. Ich nutzte die Spazierzeit weiterdrings, um zu evaluieren, inwiefern meine jüngsten Alltagsmodifikationen zu meinem Big-Picture-Plan beitragen. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wie alles gerade so läuft. Der Comic geht gut voran, das Abnehmen auch, heute 65 Kilo von der Waage abgelesen. Das Nüchternsein fällt mir nicht außerordentlich schwer, viele meiner sozialen Beziehungen werden inniger und ich habe mit meiner Therapeutin und Hassan zwei Menschen, die mir kompetent dabei zur Seite stehen, mich weiterzuentwickeln und zu heilen. Trotzdem wurde ich während des Wandelns, wie auch schon heute früh beim Joggen, von teils heftigen Traurigkeitsschüben durchwallt. Zum Beispiel, als ich an einen Text von Martin Knepper zurückdachte, in dem er beschrieb, dass seine Atemprobleme massiv zugenommen hätten. So sehr, dass er sich nun einen Sauerstofftank bestellt habe. Mir vor Augen zu führen, wie sehr dieser exzellente Mensch gerade leidet, legte mir tonnenschwere Sorgen in die Brust, die sich in Windeseile zu einem Gewitter aus unguten Aussichten über den weiteren Verlauf der Weltgeschichte zusammenbrauten. Ich beschloss, auf dem Rückweg zu meinem Fahrrad an der Akademie für Tonkunst entlang zu laufen, und oh, welch vortreffliche Entscheidung das war. So viele interessante Einblicke durch die Fenster in verschiedene Räume, in denen Menschen ihre Lebenszeit all den bitterernsten Widrigkeiten zum Trotz dem widmeten, was wirklich wichtig ist. Musik. Sie klopften bedacht auf Vibraphone, studierten Partituren, zeigten sich gegenseitig etwas auf dem Klavier, alle Maske tragend, außer einem Fagottlehrling, der von seinem Lehrer durch eine Plexiglasscheibe getrennt unterrichtet wurde. Der Anblick dieser Leute versöhnte mich im Nu mit der Welt. Beschwingt fuhr ich auf dem Weg nach Hause noch bei einem Supermarkt vorbei und lauschte, sensibilisiert durch das schöne Erlebnis von vor ein paar Minuten, besonders bedächtig auf, als auf dem Parkplatz unter dem stressigen Feierabendgewühl plötzlich der zarte Klang einer Geige ertönte. Ich folgte ihm und erkannte als dessen Urheberin eine Frau, die ich schon häufiger in der Innenstadt gesehen habe. Ich suchte ein Eurostück aus meiner Jacke, ging zu ihr hin und warf es in ihren Geigenkasten, worauf sie prompt aufhörte zu spielen, um sich bei mir zu bedanken, worauf ich mich wiederum bei ihr dafür bedankte, dass sie die Atmosphäre mit ihrer Musik veredelt und hinzufügte, dass sie sich mit diesem unwirtlichen Parkplatz einen interessanten Ort zum Spielen ausgesucht habe. Sie entgegnete, den hätte sie sich gar nicht ausgesucht, sie hätte eigentlich vor dem Baumarkt ein paar Meter weiter spielen wollen. Dort hatte jedoch schon ein Obdachloser gesessen, dem sie keine Konkurrenz machen wollte, worauf sie zum benachbarten Alnatura zog, wo sie allerdings vom Geschäftsführer vertrieben wurde und deswegen schließlich hier gelandet sei. Ich nickte ihr lächelnd zu und wollte schon gehen. Da erzählte sie weiter, dass sie üblicherweise neben einem Christenzentrum in der Innenstadt spiele, wo sie die alten Menschen beglücke. Manchmal würden welche bei ihrem Spiel zu weinen anfangen, und sie käme beständig mit neuen Leuten ins Gespräch, denen sie auch helfen könne. Sie habe ja schließlich auch schon einiges erlebt, sei zum Beispiel 2 Jahre obdachlos gewesen und habe 10 Jahre Kunst studiert. Neulich erst, da sei sie 3 Jungs begegnet, die zu ihr meinten, sie würden auch gern einfach mal so wie sie auf der Straße spielen, woraufhin sie sich mit ihnen am Sonntag um 3 bei der Unterführung zum Liebighaus verabredet habe, um gemeinsam zu musizieren, und zack, waren sie eine Band. Den Namen der Band, Underground Railroad, erklärte sie mir dann auch ungefragt in aller Ausführlichkeit. Der leite sich nämlich von einem Fluchthilfenetzwerk aus den USA ab, in dem Sklaven in die Freiheit geschleust wurden. Sie war mir eigentlich sympathisch, doch mit jeder Minute, in der sie weiter ihren Monolog über mich ergoss, sichtlich überzeugt davon, dass sie mich mit ihrer faszinierenden Weisheit gerade aus meinem tristen Normalo-Alltag riss, wuchs in mir die Skepsis, ob es klug gewesen war, stehen zu bleiben. Einerseits fand ich es lustig, wie unverhohlen sie ihr Künstlerego zur Schau trug und wie unbeirrt sie ihre heilige Mission bestritt, mit ihrer Musik Fesseln zu sprengen. Andererseits fand ich es zu bemüht und eitel, wie sie sich als Heilsbringerin inszenierte. Überhaupt, wie sie mich einfach ungefragt volllaberte, ging mir nach einer Weile schrecklich auf den Keks. Zudem ging, je mehr sie redete, ein immer stärkerer Querdenker-Vibe von ihr aus, der zu ihrem barock-hippiesken Äußeren passte. Als sie mir zum Beispiel mit großen Augen darlegte, dass der Underground Railroad-Weg aus der Dunkelheit ins Licht etwas ganz Besonderes bedeute, das auch gerade für unsere Gegenwart hochrelevant sei. Sie musterte mich kritisch und meinte verschwörerisch, vielleicht wisse ich ja, worum es gehe. Zwar schon etwas neugierig, was sie da für Spezialwissen auf Lager hatte, aber doch unwillig, mir gleich eine Flut an ESO-Bullshit anzuhören, sagte ich kurz und freundlich, dass ich mich mit Dunkelheit auskenne. »Und mit Licht?«, fragte sie mit eindringlichem Ernst. Ich antwortete, dass zu einem interessanten Schattenspiel ja immer beides gehöre, worauf sie geheimnisvoll entgegnete. »Ah, ein Mischwesen.« Sie hob dann nochmal zu einem neuen Schwall an, doch ich hatte endgültig genug, wand mich aus der Begegnung heraus und war überrascht davon, dass sie sich bei mir dafür bedankte, dass ich ihr zugehört habe. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mitgeschnitten hat, wie einseitig unser Gespräch war. Mit gemischten Gefühlen heimgefahren. 23.11. Wie so oft bei Vollmond, heute Nacht nicht so recht einschlafen können und gegen 4 Uhr in eine aufgewühlte innere Unruhe hineinerwacht. Ein Strudel aus Ereignissen, Gesprächsfetzen und Problemen der letzten Zeit rotierte mir schwindelerregend im Sinn. Da war die intensive Unterhaltung mit meiner Therapeutin, in der wir den Ursachen auf den Grund gingen, warum ich neuerdings wieder verstärkt das Bedürfnis verspüre, mir mit Zahnseide die Finger abzuschnüren und mit dem gespannten Faden die Haut aufzuratschen. Des Weiteren wummerte ein Konflikt aus der Betreuung in mir nach, in dessen Kreuzfeuer ich geraten bin. Erst war ich voller Solidarität für die eine Seite, doch ein paar Tage später hörte ich mir die Perspektive der anderen Partei an und war plötzlich gar nicht mehr so sicher, wo ich stand. Doch wie ich nun so dalag, schlaflos im Mondlicht, eingebettet in die einsame Stille der Nacht, schien mir die Angelegenheit plötzlich kristallklar. Ich hatte das Gefühl, alles zu durchschauen. Zusammenhanglose Details fügten sich zu einem Gesamtbild. Nebensätze, Veränderungen und bestimmte Blicke erstrahlten, nun, da ich Bescheid wusste, was da unter der Oberfläche rumorte, in einem anderen Licht. Ich schien auf einmal ganz genau zu wissen, was woher rührt, wie die Unzufriedenheit der einen Person sie dazu bewegt, ihre Frustration einer anderen aufzubürden, die sie dann wiederum an anderer Stelle ablädt. Während ich so von meiner Metaperspektive aus dieses Knäuel aus menschlichen Befindlichkeiten betrachtete, und versuchte zu ermitteln, welche Rolle ich in dieser angespannten Situation spielen sollte, drängte sich mir die unerbittliche Erkenntnis auf, dass ich im Grunde nichts tun kann, um den unaufhaltsamen Untergang von allem zu stoppen. Dieser Streit wird nicht durch ein gutes Gespräch aus der Welt gebracht werden. Die Schmerzen aller Beteiligten werden sich höchstens einen anderen Kanal suchen, um auszubluten. Ich sah vor meinem inneren Auge, wie das Gefüge unserer Belegschaft in sich zusammenbricht, wie die Welle der Zerstörung auch meine Position erfasst und mein Bündel aus Gewohnheiten auf ewig hinweggeschwemmt wird. Ich werde den Job verlieren, Beziehungen werden zugrunde gehen, Abläufe, die heute wie in Stein gemeißelt wirken, werden sich in weit entfernte Erinnerungen verwandeln. Alles wird vergehen, alles stirbt ständig. Jetzt, ein paar Stunden später, bei Tageslicht, und nicht mehr im Bann des Doom-Feelings von 4 Uhr nachts, als mir die allumfassende Aussichtslosigkeit als abgemachte Sache vorkam, sieht die Sache schon wieder anders aus. Doch es bleibt ein gewisser Fatalismus, keine Hoffnungslosigkeit, vielmehr ein Eingeständnis, dass ich am Untergang der Dinge, die mir teuer und lieb sind, nichts groß rütteln kann und besser bereit bin, jederzeit loszulassen, um mir nicht unnötige Schmerzen zu bereiten. Der Schiss, mich mit Corona anzustecken, trieb mich dazu, es heute doch nochmal bei der Impfambulanz beim Gesundheitsamt zu versuchen. Ich stand extra früh auf, um 8:45, also 15 Minuten vor Öffnung, da zu sein, in der Hoffnung, zu dieser Zeit an einem Wochentag eine kürzere Schlange als vor 4 Tagen vorzufinden. Doch Pustekuchen, es waren noch mehr Leute da als am Freitagabend. Ich hatte gar keinen Bock. Ich sagte mir, dass die Impfinfrastruktur, die kurz vor der 4. Welle flächendeckend abgebaut wurde, bestimmt in 2 Wochen oder so wieder hochgefahren wird und machte auf dem Absatz kehrt. Dann drängte mich eine innere Stimme aber doch dazu, zumindest für ein paar Minuten zu warten und zu schauen, ob es diesmal vielleicht schneller vorangeht, und so stellte ich mich an. Tatsächlich ging es viel schneller als letztes Mal, und ich landete nach einer halben Stunde in der frostigen Kälte am Ende der Schlange, wo ich jedoch lediglich eine Wartenummer bekam, mit der ich um 12.30 Uhr wiederkehren sollte. Ich dankte enttäuscht ab, da das während meiner Arbeitszeit war, und suhlte mich direkt in Selbstmitleid dafür, so lange sinnlos angestanden zu haben. Da schoss die Stimme der Vernunft auf meine innere Bühne, ohrfeigte mich und schickte mich zurück zu der Frau, die die Zettel verteilte, um mir doch einen zu holen, für den Fall, dass meine Chefin einverstanden wäre, dass ich später komme. Nicht einfach immer alles hinnehmen. Verhandeln, sich die Dinge zurechtbiegen, für sich einstehen. Und ja, es klappte einfach direkt. Meine Chefin bestärkte mich sogar noch, den Termin wahrzunehmen. Froh, nicht meiner inneren Kuscherin das Ruder überlassen zu haben und vorfreudig, diese lästige Angelegenheit heute noch hinter mich zu bringen und mir dazu noch die beiden anstrengendsten Arbeitsstunden, in denen ca. 70 Kinder die Energie aus sich heraustoben, die sie den ganzen Schultag lang in Schach halten mussten, fuhr ich heim, machte noch eine Runde Krafttraining, schrieb mal wieder seit längerer Zeit Tagebuch und radelte mittags wieder zurück zur Impfambulanz. Beim Warten staunte ich nicht schlecht, mit welcher Engelsgeduld und Freundlichkeit die Mitarbeiterinnen die Versäumnisse der Politik auffingen und allen Neuankömmlingen erklärten, dass sie heute entgegen der Informationen auf der Homepage, die besagen, dass man einfach ohne Termin vorbeikommen solle, nicht geimpft werden können und ihnen empfahlen, morgen 1 bis 2 Stunden vor der offiziellen Öffnung zu erscheinen. Dann würden sie es genauso wie heute machen, an die ersten 250 Personen Wartenummern verteilen, damit sie keine 5 Stunden in der Kälte stehen müssen und den Rest wegschicken. Die meisten waren verständnisvoll, aber hier und da brach sich Frustration Bahn. Leute schüttelten ungläubig den Kopf, stießen genervte Laute aus und ein Mann beschimpfte eine nicht näher definierte Gesamtheit, vielleicht das Gesundheitsamt, vielleicht die gesamte BRD, als Saftladen. 2 weitere Stunden Wartens in der Kälte, in denen wir random zusammengewürfelte Fremde zu einer Schicksalsgemeinschaft verschmolzen, Informationen an Neuankömmlinge weitergaben, die entrüstet feststellen mussten, dass sie den Weg zum Amt umsonst auf sich genommen haben und stoisch der Dinge harrten. Jedes Mal, wenn eine der Mitarbeiterinnen mit ihren signalroten Jacken und Klemmbrettern in den Händen aus dem Gebäude kam, in dem die Impfungen vorgenommen wurden, reckten sich alle Hälse in ihre Richtung, um sich eventuelle wertvolle Informationsschnipsel, die ein Ende der Strapazen in Sicht stellen würden, nicht entgehen zu lassen. Das war das Schwierigste an allem, nicht zu wissen, wie lange es noch dauert. Ich war sicher nicht die Einzige, die heute Morgen damit gerechnet hatte, Vormittag mit der Sache durch zu sein und die es nervlich ganz schön mitnahm, die Aussicht auf Erlösung um 12.30 Uhr schon wieder enttäuscht zu sehen. Naja, aber es ging voran. Langsam, aber beständig. Nach etwa 1 Stunde kam eine Klemmbrettfrau auf uns zu und hob mit einem »So« dazu an, Details über den weiteren Fortgang zu verkünden. In der Pause, die nach dieser vielsagenden Silbe folgte, eiferte meine Schlangennachbarin mit großen Augen »So, so, das klingt gut«. Unsere Wartenummern wurden hintereinander aufgerufen. Wir fügten uns flink und effizient zu einer neuen Schlangenordnung zusammen und wurden mit einem Absperrband von den restlichen Wartenden abgesondert. Das tat gut. Es vermittelte uns das Gefühl, dass es hier mit rechten Dingen zugeht, wir nicht einem willkürlichen Chaos ausgeliefert sind, dass wir was gelten. Wir warteten weiter und Schritt für Schritt dünnte sich die Menschentraube vor dem Eingang des Gebäudes aus und verlagerte sich nach drinnen. 6 Stufen hinter der offenen Tür stand, wie eine Oase in der Wüste, eine Heizung. Oh, wie köstlich es war, mich bis auf die Knochen durchgefroren und müde davon, mir die Beine in den Bauch zu stehen, an sie anzulehnen. Die Wärme floss durch mich wie ein Strom aus Milch und Honig und für 5 Minuten war alles gut. Dann, wie das so ist, gewöhnte ich mich daran. Die himmlische Wohltat wurde erst ganz okay, ein paar Minuten später Normalzustand und kurze Zeit darauf zu warm. This is why we can't have nice things. Die Hygienevorschriften im Gebäude waren eine Farce. Auf dem Flur der obligatorische Hinweis, dass man sofort gehen und seinen Hausarzt kontaktieren soll, wenn man Fieber oder Husten hat, aber keine Möglichkeit, Abstand zu halten. Beste Bedingungen für ein Superspreading. Demütig dachte ich an den exzellenten Ablauf im Impfzentrum im Darmstadtium von vor einem halben Jahr zurück, wo man unter besten Sicherheitsvorkehrungen von Station zu Station geschleust und beim Betreten des Raumes erstmal aus Distanz Fieber gemessen wurde. Endlich kam ich zu dem Punkt, an dem meine Unterlagen geprüft wurden, setzte mich in einem Vorzimmer auf einen Plastikstuhl, der sich nach all den Unannehmlichkeiten wie ein Thron anfühlte, shakerte ein bisschen mit meinen Mitwartenden und sprach einem ängstlichen Mann Mut zu, dass die Spritze gar nicht wehtun würde. Ich wurde aufgerufen, durfte mich in einem definitiv nicht sterilen Durchgangszimmer neben einen durchsichtigen Mülleimer mit benutzten Spritzen und blutbefleckten Tupfern setzen, wurde von einer freundlichen Person gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich direkt hier geimpft würde, und konnte es kaum glauben, erst das kühle Desinfektionsmittel auf meinem Oberarm zu spüren und dann endlich die 5 Sekunden pieksen, reinballern und wieder rausziehen, für die der ganze Zirkus hier veranstaltet wurde. Eine Frau im Warteraum, in dem man nach dem Impfen noch 15 Minuten verharren sollte, für den Fall, dass man ohnmächtig wird, sagte: Ich kann es kaum glauben, dass es jetzt vorbei ist. Ich komme mir vor wie in einer Endlosschleife, als wäre ich in Watte gepackt. Ich war tief erleichtert und hatte das Gefühl, als hätte ich gerade eine wirklich taffe Mutprobe bestanden. Als ich hinaus in das Licht am Ende des Tunnels schritt, traf ich nochmal auf eine der Mitarbeiterinnen, die schon seit heute Morgen den Ablauf koordinierten und den verängstigten, angepissten und verwirrten Leuten Rede und Antwort standen. Ich ging auf sie zu und las in ihrem Gesicht ein: Oh nein, nicht noch jemand. Kann ich denn nicht mal 5 Minuten Pause haben? Dass sich schlagartig in freudige Überraschung verwandelte, als ich ihr Nervenkleid nicht mit einer Frage zum Impfablauf strapazierte, sondern ihr ein aufrichtiges Kompliment für die Geduld und Freundlichkeit aussprach, mit der sie diese für alle Beteiligten schwierige Situation meisterte. Sie entgegnete: Och Mensch, ja, das muss man auch mal hören. Man kriegt hier wirklich ganz schön viel ab. Ich dachte den Rest des Tages noch intensiv an die beiden Dreh- und Angelpunkte der heutigen Odyssee. Einmal der Moment, an dem ich mich entschlossen habe, mich trotz der vielen Menschen an die Schlange anzustellen, und der Augenblick, an dem ich zurückgekehrt bin, um mir doch eine Wartenummer zu holen. Da hat sich beide Male eine innere Autorität in mir gemeldet, die weiß, wo es lang geht, die sich nicht von Angst oder Gewohnheit beirren lässt, sondern die das Richtige will, das, was die jeweilige Situation verlangt. Der zuzuhören lohnt sich. 10.12. Auf meinen Abendspaziergängen durch die Winterdunkelheit einen 4-stündigen Podcast gehört, in dem Brett O'Shea von Revolutionary Left Radio den Aktivisten Joshua Kahn Russell über seine jahrelangen Erfahrungen mit Ayahuasca-Zeremonien im Setting der peruanischen Shipibo-Tradition interviewte. Erst war ich nur sehr interessiert, staunte darüber, wie mitreißend Joshua davon erzählte, wie er mit Hilfe dieser Substanz, er nennt sie Medizin, seine Autoimmunerkrankung so weit in den Griff bekommen hat, dass er nach 3 Jahren Bettlägerigkeit wieder am Leben teilnehmen kann. Doch je tiefer die beiden in die Materie eindrangen, desto mehr Seiten brachte das Gehörte in mir zum Klingen, bis die Resonanz so stark war, dass ich verdutzt im Bürgerpark stehen blieb und mich plötzlich ernst gemeint fragte: Also muss ich jetzt nach Peru oder was? Zu Hause angekommen, schrieb ich Joshua, wie ferngesteuert, auf Instagram an und fragte nach Details zu den von ihm initiierten Gruppenreisen in das Ayahuasca-Center im amazonischen Regenwald, das er selbst seit über 10 Jahren besucht. Er antwortete super lieb und sagte, er würde mich in den Verteiler einfügen, durch den er zukünftige Trips ankündigen wird. Oh Gott, alleine schon die Vorstellung, nach Südamerika zu fliegen und dort im Dschungel eines der stärksten Psychedelika der Welt zu nehmen, macht mir Muffensausen ohne Ende. Es fühlt sich total wahnsinnig an, aber andererseits auch so durch und durch richtig. Wie etwas, das mir viel abverlangen, meine Selbstenträtselung dabei aber mit Turboantrieb voranbringen wird. Es ist nicht so, dass ich mich danach sehne, heil zu sein. Hin und wieder juckt der Wunsch nach Besinnungslosigkeit und Rausch zwar immer noch, aber die meiste Zeit bin ich zufrieden mit meiner Nüchternheit. Ich zehre ja auch immer noch von den LSD-Erlebnissen im Frühsommer und konnte dahingehend viele Verknüpfungen zu Joshuas Erzählungen machen. allen voran in Bezug auf das Auftauchen verdrängter Traumata und wie heilsam es ist, zu vergeben, sowohl jenen, die mir Schmerz zugefügt haben, als auch mir selbst. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass andere meist nicht aus Bosheit, sondern aus eigener Angst oder schlichter Unwissenheit heraus handeln und es unsinnig ist, Vorwürfe und Zorn künstlich aufrechtzuerhalten. Diesbezüglich wurde ich in den letzten Tagen reichlich auf die Probe gestellt. Ich erwischte mich mehrfach minimalen Anfeindungen wie Rüpeleien im Straßenverkehr oder spöttischen, aber harmlosen Kommentaren auf der Arbeit übermäßig viel Bedeutung beizumessen und am Unmut gegen meine Widersacher festzukrallen, als würde ich dabei etwas gewinnen und mir nicht einfach nur noch Stunden über das betreffende Ereignis hinaus die Laune verderben. Eine meiner wichtigsten Lektionen zurzeit: Lernen, die Balance zwischen Pflicht und Vergnügen auszutarieren. Weder mir den Tag über Genüsse wie Essen oder Social Media restriktiv zu verkneifen und mir das aufgesparte Fun-Kapital am Abend auf einmal reinballern, noch die Impulskontrolle so weit zu lockern, dass das Mindestmaß an Disziplin unterschritten wird, das notwendig ist, um meine Ziele zu erreichen. Ich will es wagen, die bislang von mir so scharf gezogene Grenze zwischen Freizeit und Arbeit ein bisschen zu verwischen, um aus den Extremen heraus in eine gesündere Ausgeglichenheit zu finden. Die Übergänge zwischen dem Fallenlassen und mich wieder zusammenreißen, fließender machen. 2022, 15.01. Das Honorar für den Comic ist da. Der höchste Kontostand meines Lebens. 18.01. Im Traum zugesehen, wie ein Kreuzworträtsel gemacht wurde, dessen Lösungswort lautete: Funny Übermensch. Viel vernünftigen Kram gemacht in letzter Zeit, meinen hässlichen Schrottdrucker durch ein schnittiges neues Modell ersetzt, seit über 10 Jahren mal wieder beim Friseur gewesen, mir sauteure Hautpflegeprodukte gekauft. Angesichts der Tatsache, dass mich die Comicarbeit mehr und mehr einnimmt, einen Podcast-Veröffentlichungsrhythmus heruntergefahren und alles in allem ein tüchtiges und nüchternes Leben geführt. Beim Joggen außerdem erstmals auf meinen Puls geachtet, gemerkt, dass der viel zu hoch ist und mir ein Schneckentempo auferlegt, sodass ich die Strecke, für die ich üblicherweise 83 Minuten brauche, in 2 Stunden und 6 Minuten zurückgelegt habe. Diese neue Lauftechnik bringt außer der Schonung meines Herzens und meiner Muskeln noch andere Vorteile mit sich. Einmal bin ich dadurch danach nicht mehr so komplett fertig mit der Welt wie zuvor. Und zweitens ist es mir in diesem unangestrengteren Tempo erstmals möglich, genug Aufmerksamkeit aufzubringen, um währenddessen Podcasts zu hören. Und so verbrachte ich einen großen Teil meines letzten Wochenendes damit, in schneidender Kälte Runde um Runde durch die Prinz-Georgs-Anlage zu schleichen und dabei Vorträge von Fabian Lehr über das Leben der Bauern im Feudalismus, das Byzantinische Reich und die Entstehung moderner Nationen zu hören. 20.01. Erfahren, dass Borderline mit einer Veränderung der Amygdala einhergeht, ein Hirnbereich, der für die Verarbeitung von Stress, Gefahrensignalen und Ängsten zuständig ist, was Betroffene in Daueralarm versetzt. Fühlt sich stimmig mit meinem Erleben an, vor allem meiner Unfähigkeit, mich locker zu machen, und könnte eine Erklärung für meine Grundanspannung sein, die sich häufig in einem beengenden Ziehen zwischen meinen Schläfen äußert. Allgemein merke ich in letzter Zeit immer häufiger, dass mein Missbehagen in vielen Fällen Angst ist. Ich habe sau oft Angst, vor allem möglichen Scheiß. Fällt mir aber sehr schwer, mir das einzugestehen, denn eine meiner größten Ängste ist, von anderen als Feigling wahrgenommen zu werden. 21.01. Neuer Höhepunkt meines Erwachsenenlebens. Ich habe mir für 500 Euro einen neuen Herd mit Backofen gekauft, da mein alter schon seit einem Jahr kurz vor dem Zusammenbruch stand, und mir das neue Gerät von einem Handwerker einbauen lassen. Ich konnte die Nacht vor dem Liefertermin vor Aufregung kaum schlafen. So ungewohnt, durch den Geldsegen erstmals in der Lage zu sein, mich nicht damit arrangieren zu müssen, wenn Dinge kaputt gehen, sondern mir einfach neue kaufen zu können. 1.2. Die Omikron-Variante verbreitet sich in schwindelerregendem Tempo. Jeden Tag ein neuer Infektionsrekord. Ich habe das Gefühl, In ein paar Tagen ist der Punkt erreicht, in dem das Kartenhaus unserer Gesellschaft endgültig zusammenklappt. Zitat aus einem Interview mit einer Frau, die 15 Sprachen fließend spricht. Mein Lieblingswort ist das Wort für Klavier auf Tok Pisin. Big Bokis, M. Igat, Weit Pela, Tit M. Igat, Black Pela, Tit Sapos, Jupaitim, Tit M. Isingaut, Tumas. Das heißt so viel wie: große Box, die weiße und schwarze Zähne hat, gegen die man kämpfen muss und die viel zu viel singt. 27.02. Überfall Russlands auf die Ukraine. Facebook ist aktuell noch mehr denn je ein einziges Schlachtfeld von Meinungen, die jeweils von der absoluten Richtigkeit der eigenen Position überzeugt sind. Sonst genoss ich es, kontroverse Social-Media-Diskussionen mitzuverfolgen, aber gerade, sowohl aufgrund der extremen Polarisierung innerhalb meiner Bubble zu diesem Thema, als auch wegen meiner momentanen Lebenssituation, in der ich all meine Energie bündeln muss, um so viele Stunden wie möglich am Tag zu zeichnen, kann ich dieses Theater beim besten Willen nicht ertragen. Bei einem Spaziergang mit Damian offenbarte er, dass er Angst habe, dass der Krieg nach Deutschland schwappt und er eingezogen wird, um darin zu kämpfen. Er redete sich in Rage, dass uns allen die riesige Vernichtung drohe. Ich wandte ein, dass die uns schon längst in Form der vielen ökologischen Katastrophen bevorstehe, worauf er mich anschnauzte, dass der Klimawandel ihn zu Lebzeiten sicher nicht umbringen werde, ein wahnsinniger Putin jedoch sehr wohl. Ich entgegnete beleidigt, dass ich erst heute früh in einem Podcast gehört habe, dass 2050 die Zivilisation zusammenbricht, wenn klimamäßig alles so weitergeht wie bisher, und fand es seltsam, in diesem Punkt recht haben zu wollen. 6.3. Welttheorie von Terence McKenna. Alles entwickelt sich, seit dem Urknall, vom Einfachen ins immer Komplexere, und zwar exponentiell. Primitive Einzeller verwandelten sich in selbstbewusste Menschen, die mit immer elaborierterer Technologie ein immer dichter werdendes Kommunikationsnetz spinnen, bis schließlich eines Tages in einem allumfassenden Endzustand jeder Punkt im Universum mit jedem anderen Punkt verbunden sein wird. Und Timothy Leary hörte ich heute in einem Vortrag über die Prägungsexperimente von Konrad Lorenz referieren. Der fand nämlich heraus, dass Küken das erste bewegliche Objekt, das ihnen vorgesetzt wird, als Mutter akzeptieren und ihm überall hinfolgen, sei es auch ein Mensch oder ein orangefarbener Basketball. Und dies, so sprach Leary weiter in bedeutungsvollem Ton, werfe die Frage auf, welchen orangefarbenen Basketbällen laufen wir hinterher? 7.3. Heute hat mir meine Therapeutin verkündet, dass sie schwanger ist und ab Juli eine Pause einlegen wird. Meine erste innere Reaktion war es, sie und die ganze Therapie abzuwerten, mir zu sagen, dass das ganze Gelaber in letzter Zeit eh nichts mehr gebracht hat. Ein paar Stunden später, nachdem sich die Neuigkeit gesetzt hat, musste ich mir jedoch eingestehen, dass dadurch ganz schön meine Verlassensängste getriggert werden. Den Rest des Tages in beklemmender Traurigkeit verbracht. 8.3. Ich bin ein offenes Buch. 9.3. Ich will lernen, die Lücken zwischen den Zuständen besser auszuhalten, zu akzeptieren, dass etwas noch nicht ist, und mich in dieser Zwischenzeit gemütlich einzurichten, statt sie gehetzt hinter mich bringen zu wollen, um endlich mein nächstbestes Ziel zu erreichen. Sowohl im kreativen Prozess als auch im sonstigen Leben die Unfertigkeit der Dinge auszuhalten –